Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich einen guten alten Bekannten, Martin Hahn, selbst erfolgreicher Coach und Athlet. Martin wird heute über sein neuestes Werk, das Bikini Prep Book, reden, ganz exklusiv bei Stronger Than You. Schaut in die Keynote, hier findet ihr ganz exklusiv auch den Zugang. Ja, herzlich willkommen zurück bei Stronger Than You Podcast. Heute am Mikrofon wieder einmal mein geschätzter Kollege Martin Hahn. Wir haben einen ganz besonderen Anlass. Martins neues Buch, neues Werk, das Bikini Prep Book, also das Buch für die Bikini-Wettkampfvorbereitung, ist unmittelbar in der Pipeline. Martin, guten Morgen. Schön, dass du dir Zeit nimmst, das hier vorzustellen.
Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Aufgrund dessen, dass ich jetzt mein neues Buch rausgebracht habe. Und ich freue mich, mit dir darüber zu reden, auf jeden Fall.
Danke. Ja, sehr gerne. Also, ich habe das große Vergnügen gehabt, es schon zu lesen. Eingefleischte Hörerinnen und Hörer von Stronger Than You Podcast wissen, dass ich ja auch sehr, sehr viele Athletinnen in der Bikini-Klasse habe. Und der erste Eindruck, nachdem ich es gelesen hatte, war, ich habe es im ICE gelesen, liest sich sehr gut, war, dass ich gesagt habe, Mensch, warum habe ich sowas nicht geschrieben? Ja, weil es ist wirklich sehr gut gemacht. Und dass wir den Hörerinnen und Hörern mal erklären, für wen ist das Buch, Martin?
Darüber hatten wir ja direkt danach diskutiert, als du es gelesen hattest.
Ja.
Und natürlich ist es zum einen für Bikini-Athletinnen, die Interesse haben, wie eine optimale Wettkampfvorbereitung in ihrem Fall abläuft. Andererseits ist es auch sehr interessant oder ich würde sogar sagen interessanter noch für Coaches, die eben vorhaben, Bikini-Athletinnen vorzubereiten oder die bereits Bikini-Athletinnen vorbereiten, um sich einfach in dem Bereich nochmal weiterzubilden und nochmal vielleicht andere Ansätze kennenzulernen. Genau, also theoretisch ist es auch für jeden geeignet, der sich einfach weiterbilden möchte in so einem Bereich.
Ja, ja. Also ich denke mal, dieses Grundlagenwissen, so kann man das auch sagen, was hier vermittelt wird, ausgehend von der Eingangsdiagnostik, also der realistischen Einschätzung bis hin zu dem, was eigentlich eine Wettkampfvorbereitung bedeutet. Das ist für jeden wissenswert, der sich mit dem Thema etwas intensiver beschäftigen will. Und ich sehe eben hier vor allen Dingen auch, dass es natürlich eine gute Möglichkeit ist, in diese ganze Geschichte ohne viel Bro-Science reinzukommen. Na, also du musst jetzt nicht 1000 Instagram-Seiten durchgelesen haben, wo du nicht unterscheiden kannst, welche ist denn nun die maßgebliche dafür.
Na. Ja, genau, und,
definitiv. Ja, ich habe mir mal die zwei Kapitel mal für den Anfang rausgezogen. Jedes interessant, aber weil mich das schon auch etwas fasziniert hat, wie du es aufgebaut hast. Du hast dir gleich zu Anfang den Schwierigste, also für die Leute, die es nicht kennen, das ist es das Schwierigste. Für uns ist es ja immer das Einfachste. Ich finde, die Trainingsplangestaltung ist das Einfachste, aber für die Leute, die es betrifft, dann nicht. Und du hast dir das mal rausgepickt und bist auch auf den Split eingegangen und hast das jetzt hier wenig kompliziert im Prinzip gemacht. Ne? Du hast gesagt, hier baue ich das mal auf 5 Tage auf. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagst du aber auch, das ist jetzt nicht unbedingt ein Dogma. Das kann man auch ändern. Man kann das auf 6 oder 4 Tage ziehen, ne?
Definitiv. Es kommt natürlich auch im Endeffekt immer darauf an, wie viel Zeit hat überhaupt eine Person. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich zum Beispiel in der Anamnese, wenn eine Athletin neu zu mir kommt, als erstes mal behandle, dass man erstmal schaut, wie ist es überhaupt sinnvoll, den Sport in den Alltag zu integrieren und dementsprechend dann das Sinnvolle wirklich rauszufinden, den sinnvollsten Split für die Zeit, die Bikini-Athletin dann halt im Endeffekt aufbringen kann. Und genau, also ich habe jetzt einfach da, das sind einfach zwei Beispiele, muss man nicht so machen, aber nur damit man irgendwo mal verstehen kann, worum es in der Klasse geht. Genau, das heißt, einmal habe ich ein Beispiel für eine Anfängerin, das heißt eine, die mal vorhat, Bikini-Athletin zu werden und quasi ihren Körper so hintrainieren möchte. Und dann habe ich halt noch einen Plan, wie der für eine fortgeschrittene Athletin aussehen könnte.
Das wären dann die 6 Einheiten, ja. Triffst du da eine Unterscheidung, dass du sagst, wir trainieren im Aufbau weniger? Aber das ist eine Frage, die sich natürlich immer aufdrängt. Wir trainieren im Aufbau weniger Einheiten und dann in der unmittelbaren Vorbereitung mehr.
Ich sehe das tatsächlich sogar oft anders, muss ich sagen. Weil du musst dir vorstellen, im Aufbau hast du ja deutlich mehr Regenerationskapazität. Na, deshalb bin ich der Meinung, im Aufbau kannst du eigentlich aus dessen Aspekt mehr trainieren als in der Diät. In der Diät bin ich der Meinung, gerade wenn es wirklich mal in die Richtung geht, sehr wenig Kalorien, was weiß ich, viel Cardio, ein hohes Stresspensum am Tag, dann bin ich sogar der Befürworter davon, gegen Ende der Diät ein bisschen Gesamtvolumen zu reduzieren. Genau, das muss man aber immer. Das sind alles so individuelle Geschichten einfach. Na, es gibt auch welche, die können ein bisschen mehr ab und welche, die können nicht so viel ab. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie schon gesagt, wie das Stresspensum im Alltag ist, was arbeiten die beruflich, etc. Aber ich finde, da gibt es keine Pauschale eigentlich.
Es gilt eben auch individuell herauszufinden, wie ist das Regenerationspotenzial, ne?
Eben, das kommt natürlich dazu.
Ja, also ich hab oft die Erfahrung gemacht, dass schon fortgeschrittene Athletinnen, wir reden jetzt mal nur über die Damen, weil es geht hier um die Bikini-Klasse, also nicht, dass sich hier ein männlicher Zuhörer benachteiligt fühlt, aber das müssen wir jetzt mal so machen dann auch. Ich hab das aber schon gehabt, auch dass Athletinnen, die 6-mal die Woche trainiert haben, dann zu mir gekommen sind und ich habe gesagt, jetzt bauen wir den Plan erstmal um, ich handhabe die Pläne ähnlich wie du, ne? Und machen aber erstmal 4-mal, weil ich erst einmal sehen möchte, was passiert. Ja? Und dann hat sich herausgestellt, dass sie eigentlich deutlich besser wachsen, wenn sie 1, 2 Einheiten weniger haben. Also das auch mal hier als Anmerkung von 2 Trainern, das gilt es herauszufinden, was ist die richtige Variante.
Genau,
Ja?
was ich da auch noch hinzufügen muss, natürlich ist zum Beispiel dieser Beispieltrainingsplan auf 5 oder 6 Tage runtergebrochen, aber da steht natürlich jetzt nicht drin, wann man Pausentag einbaut. Ne? Ich bin zum Beispiel hier bei diesem Beispiel 2-Plan, da ist es immer so, dass natürlich nach 2 Tagen Training ein Tag Pause folgt. Ne? Also das heißt zum Beispiel Push, Beine, Pause. Ne? Pull,
Ja,
Beine, Pause, so in der ungefähr.
ja.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion.
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Also, das ist eben auch meine Rede. Wenn man einen Plan mit einer hohen Frequenz hat, jeden zweiten Tag eine Pause auch machen, auch einen Fünfer-Split, wer ein bisschen rechnen kann, dem wird auch klar sein, dass das nicht 5 Einheiten pro Woche sein können. Ja, wenn ich dann auch diesen Modus fahre, Training, Training, Pause, Training, Training, dann geht das nicht, ne?
Ja, genau, das verschiebt sich dann einfach.
Dann sind es 4,5 Einheiten durchschnittlich pro Woche. Und das ist also auch tatsächlich alles nicht in Stein gemeißelt. Was mir aufgefallen ist, auch beim Lesen, ist, dass das Training hier sehr simpel gehalten ist, was ich persönlich sehr gut finde. Du nimmst das Notwendigste an Übungen rein und verzichtest eben auch auf diese ganzen Fancy-Geschichten, die wir hier so haben.
Mit
Ja.
Bändern und so, ne?
Ja, genau. Und das ist eben auch eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Martin, könntest du auch noch mal herausstellen, weil wichtig ist, ich erlebe das auch immer im Gespräch mit Athletinnen, dass es für eine Bikini-Athletin ebenso wichtig ist, ihren Oberkörper zu trainieren wie ihren Unterkörper.
Definitiv. Das Problem ist, ich habe dazu sogar mal ein ganzes Reel gemacht.
Ja.
Die Athletinnen, die sehen irgendwelche Bilder von, sage ich mal, Women's Bodybuilding-Athletinnen und stellen sich dann irgendwie vor, wenn ich jetzt irgendwie hier mit zu schwer trainiere oder wenn ich jetzt meinen Oberkörper, meine Arme trainiere und so, dann sehe ich nachher so aus. Das ist natürlich erstens, dass es nicht möglich ist, weil diese Athletinnen zum einen unterstützt sind alle, ne, und zum anderen über Jahrzehnte trainieren und jahrzehntelang alles darauf ausgerichtet haben, ne. Also, das verstehen die halt nicht. Das muss man denen halt mal wirklich eintrichtern. Also, eine Frau, die alles nach Plan macht und natural ist und wirklich Vollgas gibt, egal ob Oberkörper- oder Unterkörpertraining, die wird am Ende nie übertrieben aussehen. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Das wird immer gut aussehen. Mhm. Und in der Bikini-Klasse ist es vor allem natürlich auch wichtig, weil bestimmte, also erstmal würde ich alles trainieren, zwecks Disbalancen etc. Das, also ich finde es eh schwachsinnig, egal wer man ist, dass man irgendeinen Muskel nicht trainiert. Aber gerade als Bikini-Athletin sind natürlich zum Beispiel die Schultern, wenn man je nach Verband, der Rücken, ne, extrem, extrem wichtig.
Ja, ja, also muss auch einfach davon ausgehen, wenn man sich die Frage stellt, wer gewinnt in der Bikini-Klasse, in der Episode hier bei Stronger Than You mit unserem geschätzten Kollegen Stefan Kienzel, kam das auch klar raus, ist immer der Körper, der am meisten in der Balance ist. Ich sehe auch gar keinen Grund, weil das erlebe ich in ganz vielen Plänen, da wird gar keine Brustmuskulatur für die Bikini-Klasse trainiert. Und oft wird es auf die Implantate geschoben und klar muss man da Rücksicht nehmen, das ist überhaupt gar keine Frage, aber schon allein stützend und für den Look, allein um den 3D-Look der Schulter zu bringen, ist es sehr ratsam, zumindest ein, zwei Brustübungen mal pro Woche mit dabei zu haben. Das muss ja nicht bis zum Exzess und mit extrem schwerem Gewicht gehen, aber das kann man auch mit einem guten Pumptraining dort erreichen. Aber für Ausgeglichenheit gehört es dazu und ich finde es fürs Posing ebenso wichtig, ja.
Sehe ich genau wie du. Na, auch, wie ich schon gesagt habe, Disbalancen und sowas. Auch generell die Körperhaltung und sowas leidet ja darunter, wenn du jetzt irgendwas nicht trainierst, ne, und andere Muskeln quasi stark überlegen sind.
Ja. Und das fällt dann einfach auch im Look dann ab, letztendlich. Ne? Das muss man auch sehen.
Also man muss auch sagen, in der Wellness, das ist quasi die einzige Klasse, bei der eine Disbalance antrainiert werden muss. Zwischen Ober- und Unterkörper. Das heißt nicht, dass man den Oberkörper gar nicht trainiert. Der muss natürlich trotzdem ein gutes Level haben. Aber da ist es natürlich so, dass die Beine halt einfach extrem dominant sein müssen.
Ja, und Gesäß, ne? Auch, dass man das eben auch noch sieht. Und da denke ich eben auch, dass es wichtig ist, dass man das verinnerlicht als Athletin, wirklich mit einem ausgeglichenen Look da auf die Bühne auch kommen zu müssen, ja, in der Bikini-Klasse. Und das ist ja das, worüber wir reden. Nochmal für die Leute auch, die es interessiert, wir haben jetzt mal so kurz den Split angerissen, wir haben die Aufteilung angerissen, die es gibt, das kann man auch hier sehr detailliert nachlesen, da brauchen wir jetzt nicht auf jedes Einzelne einzugehen, weil dafür ist ja dann wirklich auch das Buch als Handbook da, ja, das ist ja nur, dass wir das alle wissen, alle Hörerinnen und Hörer, die es interessiert, das ist ein richtiges Handbuch, ne? Also das kannst du nehmen und kannst damit deinen Plan für deine Athletin oder für dich selber bauen und kannst es dann machen. Aber lass uns mal über die Intensität im Training reden, Martin. Das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt, der speziell in der Bikini-Klasse nach meiner Auffassung entweder zu kurz kommt oder dass es übertrieben wird. Ja. Was sagst du, wie muss eine Intensität in der Bikini-Klasse aussehen?
Es kommt natürlich immer auf den Plan an, wie du schon sagst, wie ist die Frequenz, wie ist das Volumenplan. Dementsprechend muss man die Intensität setzen. Natürlich ist es so, wenn du, wie du schon sagst, wenn du in jedem Satz jetzt dich völlig aus dem Leben schießt, dann kannst du halt höchstwahrscheinlich nicht so eine hohe Frequenz fahren wie jemand, der es nicht tut. Ne, da muss man dann immer klar abwägen. Dennoch sage ich immer, also ich bin immer der Befürworter, der sagt, versuch wirklich immer ans Muskelversagen zu gehen. Auch einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass viele das nicht können. Und wenn du denen dann sagst, zum Beispiel, jetzt lass mal 2 Reps in Reserve zum Beispiel, also für jeden, der nicht weiß, was das heißt, hör mal 2 Wiederholungen vor Muskelversagen auf, dann hören die meistens halt 8 Wiederholungen vor Muskelversagen auf. Na, weil die halt einfach gar nicht so weit kommen, dass sie ans Muskelversagen gehen. Deshalb ist für mich immer ein guter Ansatz, den Leuten wirklich zu sagen, wie, geh immer so, machst so weit, bis du keine saubere Wiederholung quasi mehr schaffst. Und dann ist es eigentlich eine gute Intensität, die gegeben ist.
Du, Du machst es ja auch immer in deinen Reels oder wenn du die Fragerunden beantwortest, ist das ja tatsächlich wie, wie ein Mantra auch, ja, dass du sagst, erstmal Muskelversagen erreichen, bevor du dir über alle anderen Dinge groß Gedanken machen kannst, ne? Und das ist meiner Meinung nach auch ein ganz wichtiger Punkt. Und hier sind wir auch, wie erreicht man Muskelversagen? Ich glaube, wenn man was Grundsätzliches wie ein Trainingssplit und Systeme sich genauer anschaut, darf man auch mal sagen, wie kann man Muskelversagen erreichen? Also es gibt im Grunde genommen zwei Wege. Entweder über eine hohe Wiederholungszahl erreichst du das, ja. Da ist aber auch eine Wiederholung wie die andere. Das ist schon sehr früh, wird dann das klassische Brennen beginnen. Oder indem du ständig den mechanischen Reiz, also den progressiven Widerstand erhöhst. Und da ist immer der Punkt, dass viele immer mit mehr Gewicht, speziell bei solchen wiederum fancy Übungen wie Hip Thrusts und Romanian Deadlifts arbeiten, ohne auch nur eine einzige saubere Wiederholung zu machen.
Das ist das Problem. Natürlich geht es darum, wenn du diesen Weg gehst oder halt, wenn du versuchst, immer stärker zu werden, oft haben die gar keinen Progress und es wird halt kaschiert dadurch, dass die Ausführung halt einfach schlechter wird und die wirkliche Zielmuskulatur nicht mehr richtig angesteuert wird. Na, das heißt, natürlich sollte man schauen, dass man so gut wie es geht, ja, dass jede Wiederholung halt einfach sitzt, dass jede Wiederholung sauber ist. Weil im Endeffekt bringt es dir nichts, wenn du, was weiß ich, Kurzhantel, rumänisches Kreuzheben mit 40 Kilo als Frau machst, aber nur so hin und her wippst und davon effektiv 5% im Gluteus angekommen sind.
Ja, wie, das ist auch, Hip Thrust hast du auch mal sehr gut erklärt. Das kann man hier auch mal als Beispiel nehmen. Du hast gesagt, viele machen eine Stoßbewegung, aber der gesamte Rumpf muss hoch. Das hat sich mir sogar auch sehr gut eingeprägt. Danke für den Input, sage ich jetzt auch, wenn ich Hip Thrusts verordne. Ja, das habe ich mir von dir ausgeliehen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich das sage mit der Stoßbewegung. Ja. Aber ich stelle jetzt mal gerade speziell bei der Übung, Martin, mal eine These in den Raum, die man mit so einem Buch auch ganz gut besprechen kann. Ich sag, die Hip Thrusts sind eine ganz gute Übung für die Gesäßmuskulatur. Meine aber, sie sind überbewertet. Was sagst du?
Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich baue Hip Thrust aus dem Aspekt gern ein. Nicht irgendwie, weil es eine fancy neue Übung ist, sondern in der Bikini-Klasse ist es natürlich so, dass das Maß, was jetzt, oft ist es so, dass die Oberschenkel bei Athletinnen einfach nicht zu dominant werden dürfen oder dass die schnell an den Oberschenkeln zulegen. Und wie du schon gesagt hast, das muss ja alles irgendwie im Gleichgewicht passieren. Und oft ist es halt einfach so, dass der Gluteus bei Frauen hinterherhängt. Und dass man dann versucht, den quasi mit so einer Übung isoliert zu trainieren. Wenn du jetzt aber sagst, du willst einfach nur irgendwie Gluteus aufbauen, dann, wenn du eine tiefe Kniebeuge machst, da hast du, also, ich meine, schau dir Ronnie Coleman an. Schau dir an, wie den sein Gluteus ausgesehen hat. Hast du ihn jemals Hip Thrust machen sehen? Also, das ist ja eigentlich schon Antwort genug.
Ja, das ich denke das eben auch. Ich denke das eben auch. Und wenn ich dann eben oft auch sehe, da wird die Hantel mit 150, 160 Kilo beladen und sie gehen in so eine halbe Brücke, da sage ich immer, liebe Bikini-Athletinnen oder die das auch sehr gerne werden wollen, macht die Hip Thrusts mit weniger, zieht es richtig nach oben, haltet am oberen Endpunkt, spannt, wenn ihr am oberen Endpunkt seid, bewusst das Gesäß an und drückt nicht nur einfach das Gewicht nach oben. Nehmt gerne auch die Bänder für die Beine. Was ich euch noch empfehlen kann, nehmt statt mehr Gewicht Bänder an die Hanteln. Ja, weil ihr da eine viel kontrolliertere und viel brennendere Bewegung auch erzeugen könnt. Und das sind so Sachen, die für Hip Thrust eine größere Rolle spielen, weil der Rücken leidet definitiv. Der untere, wenn man die nicht richtig ausführt und mit zu viel Gewicht nimmt.
Also natürlich sage ich auch immer, hier, du musst stärker werden. Natürlich, also ich meine, der Gluteus ist ein relativ großer Muskel und niemand kann, das muss man halt auch sagen, wenn du 5 Kilo pro Seite hier drauflegst und da dann locker flockig deine Wiederholungen machst, davon wird der Muskel auch keinen Reiz erfahren. Aber genauso wenig, eben wie du sagst, wenn die nachher halt nur so halbe Sachen machen, ein bisschen rumwippen und das ist am Endeffekt, da wird nur das Ego trainiert. Na, und vielleicht wird die Bandscheibe noch kaputt gemacht.
Ja.
Aber natürlich stark werden, ja, aber stark werden mit dem richtigen Muskelgefühl und mit der richtigen Ansteuerung. Mhm. Ganz wichtig.
Martin, deine Meinung, weil ich hatte es vorhin kurz angeteasert und denke, da ist auch wichtig, dass gegebenenfalls auch eine andere Meinung gehört wird. Brustimplantate, wenn sie drin sind, leichtes Brusttraining, ja oder nein?
Ja, also meine Verlobte hat ja auch Brustimplantate, hat auch, ich weiß nicht, ob es 2 Übungen sind, auf jeden Fall 1 bis 2 Übungen die Woche für die Brust im Plan, also auf jeden Fall weiter trainieren, genau.
Ja, das ist, ich glaube, ist wichtig, dass das noch erklärt wird, ja, und das ist eben auch so ein Punkt, ist auch so eine Pro-Science-Meinung, ich darf das dann nicht mehr trainieren. Ich habe es jetzt speziell erlebt bei einer Athletin von mir aus der Figger, die sich das hat machen lassen. Die hat einen extrem guten Arzt gehabt, der hat sie sehr früh wieder trainieren lassen, ja, und hat gesagt, sie trainieren alles mit, damit es keine Probleme gibt, sonst kriegen sie Haltungsschwierigkeiten, ja. Und da merkt man eben auch, dass das mitunter so verfestigte Meinungen sind, die überhaupt nicht verifiziert wurden. Ja. Okay. Ja. Und deswegen macht das auf alle Fälle mit. Es gibt, man kann leicht eine Incline Bench Press machen, indem man da so einen etwas tieferen Parallelgriff wählt. Na? Kabelfliegende sind ganz gut, na? Ist auch noch eine ganz gute Geschichte, die man da reinnehmen kann. Aber auch diese Sachen, die findet ihr alle im Plan, na? Bei Martin jetzt. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was du auch im Buch dort schreibst, Trainingssysteme, die Wettkampfvorbereitung und all diese anderen Dinge, die dort eine Rolle spielen, da kommt aber auch immer eine Frage auf. Das hast du ja auch ganz oft, wenn sich bei dir Athletinnen vorstellen, Martin, also bei euch, bei dir und Selina oder eben auch bei mir. Ist denn nun jeder geeignet für die Bikini-Klasse, dass er mal einen Wettkampf machen kann? Ich meine, nicht jeder wird Profi, das ist den meisten auch klar, aber ist nun jeder geeignet?
Es kommt im Endeffekt auf die Ansprüche an, muss man sagen.
Schwierige Frage, gell? Ja.
Also ich sag mal so, geeignet, natürlich ist es von Vorteil, wenn du eine schmale Taille hast in der Bikini-Klasse. Und wenn du eine breite Taille hast, dann wirst du auch niemals ganz nach oben kommen. Das muss man halt auch mal ganz hart so sagen. Nichtsdestotrotz bin ich wirklich der Meinung, jede Frau kann einen super Körper erreichen, kann diese Wettkampfform erreichen und kann sich dann mal in der Bikini-Klasse probieren. Natürlich ist im Endeffekt, wenn einem die Platzierung dann nicht so wichtig ist, und die sollte einem in der ersten Saison auch gar nicht so wichtig sein, finde ich. Da geht's darum, Erfahrungen zu sammeln und das Beste, generell geht's ja immer darum, das Beste aus seiner selbst zu machen. Also ich habe auch schon Bikini-Athletinnen auf die Bühne gestellt, die waren jetzt vielleicht vom Grundgerüst, also jetzt rein vom Knochenbau, nicht optimal für die Bikini-Klasse geeignet, haben aber am Schluss trotzdem super ausgesehen. Ne? Also klar haben die dann die Klasse nicht gewonnen und andere genetisch bevorteiligte Mädels waren dann da vorher platziert. Aber diesen Weg mal probieren, wenn man es unbedingt will, wenn man davon träumt, finde ich, ist der falsche Ansatz zu sagen, du bist dafür nicht geeignet. Also
Das denke ich auch. Das denke ich auch. Also ich ermutige dann auch die Athletinnen, die kommen. Ich sag dann aber auch, hey, das wird ein hartes Stück Arbeit. Du bist nicht in einem halben Jahr schon auf der Bühne. Das kann ein Jahr, 1,5 Jahre, vielleicht sogar 2 Jahre dauern, bis du soweit bist. Ja. Und vielleicht kommen wir da nicht ganz nach vorne. Da schraube ich auch die Erwartungshaltung von vornherein ein bisschen runter. Klar, wenn du ein Talent hast, da kennst du das. Das siehst du ja dann auch. Und deswegen ist es wichtig, das auch zu sagen. Aber leider haben wir das oft, das hier nur an der Stelle angemerkt, auch wenn das eher ein Thema für unsere Fragerunden dann im Coach-Roundtable ist. Aber leider haben wir das sehr oft, Martin, es geht ja auch so, dass das dann die Athletinnen vergessen, dass du das am Anfang gesagt hast und die Erwartungshaltung dann doch sehr hoch ist. Ja. Und gerade wenn dann mal ein Wettkampf stattgefunden hat, da sehen die Athletinnen oft die Abstände zu den anderen vor ihnen Platzierten nicht so realistisch, wie es eigentlich der Fall ist.
Ne? Ja, es ist auch bei Männern der Fall, muss man ganz ehrlich
sagen. Genau dasselbe. Ist bei Männern genau dasselbe. Da ist die Erwartungshaltung groß, weil sie mal die Bauchmuskeln sehen. Ja. Und
Weil sie in ihrem Studio der krasseste sind, quasi.
Ja, weißt du, was ich meine?
Außerhalb genau. Studio wissen sie nicht, was da abgeht.
Ganz genau. Und da sind wir eben auch wieder an dem Punkt, was wir schon mal hatten. Solange wie du dich da nicht permanent in den Top 5 bewegst, macht es auch keinen Sinn, ständig bei der Jury nach Verbesserungen zu fragen, weil alles verbessert werden muss.
Ja, genau so ist es.
Ja. Ja, wenn du nicht in den Top 5 in den Wettbewerben bist, dann musst du alles verbessern. Das gilt immer. Das gilt immer. Ja, das ist ein wichtiges Prinzip. Jetzt ein ganz wichtiges Thema, dem hast du dich, finde ich, in dem Buch zwar sehr kurz und prägnant genähert, aber ziemlich witzig. Und das ist das Thema Cardio und Schritte, weil da räumst du eigentlich auch mal in 2-3 Sätzen mit diesen althergebrachten Geschichten auf. Ja. Und ich fand's gut, dass du diese Geschichte mit dem nüchtern Cardio mal aufgegriffen hast, weil noch immer, ich habe keine Ahnung, wieso, hält sich nüchtern Cardio die Meinung, da wird sehr viel Fett verbrannt, weil der Körperfett zur Energiegewinnung ranzieht. Liebe Damen und Herren Zuhörer, morgens, wenn ihr aufsteht, sind eure Glykogenspeicher zum Zerbersten voll. Es sei denn, ihr befindet euch am allersten Ende einer Diät, also wirklich knapp vorm Verhungern. Da kann es mal passieren, dass sie nicht voll sind. Darüber hinaus können die Glykogenspeicher in der Muskulatur 500 Gramm Glykogen maximal speichern. Und mit dem bisschen Cardio in der Früh von halber bis einer Stunde bringst du nicht mal im Ansatz die Glykogenspeicher dazu, dass sie, wenn sie sowieso voll sind, auch nur im Ansatz entleert werden. Es gibt ein sehr gutes Beispiel, ein Gast, der schon oft da war bei mir, Hybridathlet, Dr. Frank-Holger Acker. Das ist der, du wirst ihn kennen, ne? Der schweres Powerlifting-Training und Bodybuilding verbunden hat mit hartem Lauftraining. Der läuft also Marathon. Das war der Künstler, von dem ich dir erzählt habe, der an einem Wochenende in der Athletik angetreten ist bei der GmbF. Samstags ist Dritter geworden in der Männerathletik. Einen Tag später ist er in Köln Marathon gelaufen.
Total verrückt.
Ja. Und der sagt, die Glykogenspeicher, die kriegst du leer, wenn du morgens so 2-2,5 Stunden läufst. Dann werden sie mal, ab der zweiten Stunde beginnen sie mal leer zu werden.
Es gibt dazu, kann ich eine gute Studie tatsächlich zitieren. Ich glaube, ich weiß jetzt, bin mir nicht sicher, ob es Radfahrer waren. Ich glaube, es waren Radfahrer. Jedenfalls war da so ein Radfahrerwettkampf. Und da wurde das mal gemessen, wie viel Kohlenhydrate da wirklich verbrannt werden. Und irgendwie war das bei, ich weiß nicht, wie viel die geradelt sind, aber auf jeden Fall war es viel. Und da kam dann am Ende raus, dass die, glaube ich, 30 Gramm Kohlenhydrate verbrannt haben. Das muss man sich mal vorstellen. Ne?
Und die sind in der Lage, ihre Speicher schnell zu leeren, weil der Körper das schnell kann.
Das meine ich. Und dann gibt's halt ja Athletinnen, die nicht ansatzweise hart trainieren und die meinen, sie müssen sich jetzt halt hier 50 Gramm Maltodextrin im Training reinhauen.
Ja, deswegen, es spricht überhaupt nichts dagegen, aus logistischen Gründen der Trennung von Cardio und Krafttraining oder eben auch aus Zeitgründen, das Cardio in der Früh zu machen, das, auch nüchtern, da spricht nichts dagegen. Nur es hat keinerlei Effekt auf die Fettverbrennung, weil am Ende des Tages, und das hebst du sehr klar hervor, sehr klar, es zählt das Kaloriendefizit.
Definitiv. Ja, also ich sag auch immer meinen Athleten, also klar, ich versuche immer Cardio und Krafttraining zu trennen, ist ja auch am sinnvollsten. Und wenn du es halt morgens machst, kannst du ein bisschen die Verdauung in Schwung bringen. Ja, du weißt, was ich mache das auch gern morgens. Das Erste, was ich mache, ist mein Cardio. Aber da geht's einfach drum, habe ich es dann hinter mir. Ich bin auch so jemand, ich bin nicht so der Cardio-Freund, muss ich sagen. Und dann ist es das Erste, was ich abgehakt habe. Dabei kann ich dann morgens, wenn ich meine ganzen Formchecks bekomme, die kommen ja meistens morgens, kann ich da schön beim Cardio beantworten. Dann habe ich eine Beschäftigung. Und ja, wie gesagt, die Verdauung und sowas, der Kreislauf wird halt so ein bisschen in Schwung gebracht. Und dafür finde ich es ganz gut. Aber wenn ich mal morgens irgendwie jetzt einen Termin habe oder sowas, dann mache ich das Cardio jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung halt einfach vor der letzten Mahlzeit oder sowas.
Ja, genau. Ja, also ich bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das Cardio grundsätzlich nach dem Training mache, unmittelbar danach. Vielleicht ist dann manchmal noch eine Coachingstunde dazwischen, bevor ich raufgehe, aber das ist bei mir eine Orga-Sache und auch eine Gewohnheitssache, wobei die meisten, die hier zuhören, wissen, dass ich sehr gerne Cardio mache und arbeite auch dabei. Bei mir ist es aber tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, zum Beispiel ganz individueller Eindruck, mir tut es tatsächlich am besten von der Optik, ja, wenn ich es so mache. Aber da ist jeder anders, und jetzt muss man auch noch mal was anderes dazu sagen. Liebe Hörerinnen, die Bikini-Wettkämpfe machen, Cardio ist nicht gleich Cardio. Man darf sich auch ein bisschen anstrengen dabei. Und nur weil die Wohnung auf 25 Grad plus geheizt ist und ihr ein bisschen schwitzt, heißt es noch lange nicht, dass ihr euch anstrengt. Sagen wir da mal was zum Puls, Martin. Wie sollte der sein?
Ich finde, das kann man nicht pauschalisieren, weil es gibt wirklich Athleten, die erreichen sehr schnell einen hohen Puls. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, ja hier, ich sag mal so typisch, sagt man ja so 120 bis 130 Puls, ist für die meisten sehr gut. Aber dann gibt's natürlich auch Athleten, die erreichen das tatsächlich sehr schnell, ohne sich wirklich anzustrengen. Und deshalb sag ich oft meinen Athleten einfach, stell dir vor, du kannst ein, zwei Sätze sprechen das während dem Cardio, aber du könntest keine Konversationen führen während dem Cardio. Dann strengst du dich an. Ja, das so als Richtwert.
Das finde ich ist ein wichtiger Punkt und ein guter Richtwert auch. Ja, wenn man den hat. Also muss auch eines dazu sagen, auch eine konkrete Beobachtung von mir, weil ich mir von meinen Athletinnen auch hin und wieder den Puls während der Diät dann zukommen lasse. Je fitter die werden, je mehr Gewicht die abschmeißen, je mehr Cardio sie gemacht haben, umso weniger hoch geht der Puls dann. Ja, weil wenn du dann einen Puls hochbringen willst, da bist du in so einem Bereich, wo dir bald die Beine abfallen. Ja, und
das ist dann auch wieder nicht.
Das ist dann auch kontraproduktiv. Thema Schritte, oft belächelt, auch von mir früher, aber seit man die Gesamtbetrachtung der allgemeinen Tagesaktivität hat und die sinnvoll ist, gehören sie mit rein. Du bist ja auch jemand, der dieses Thema Schritte immer favorisiert im Gesamtgefüge des Energieaktivitätslevels. Ne?
Ja, das Problem ist halt einfach, dass die Lethargie zunimmt, je niedriger die Kalorien nachher in der Diät sind, und dass die Athleten wirklich unterbewusst anfangen, viel zu sitzen und sich viel hinzulegen. Das heißt, die machen ihr Training, die machen ihr Cardio, aber den Rest des Tages bewegen sie sich nicht wirklich, was dazu führt, dass der gesamte Kalorienverbrauch natürlich sinkt und manchmal wirklich Mädels, das kenne ich, wirklich in einem sehr niedrigen, bei sehr niedrigen Kalorien trotzdem nicht mehr abnehmen. Wenn du denen dann aber mal sagst, hier hast du ein festes Schritteziel, dann ist einfach gewährleistet, dass sie sich den Tag über bewegen, dass sie denken, okay, ich kann jetzt nicht sitzen, ich muss laufen. Und das ist so der Hintergrund dabei, dass die dann halt einfach ihren Kalorienverbrauch stetig hochhalten und dass die Progression quasi in der Diät gewährleistet ist. Ja, also ist auf jeden Fall ein nützliches Tool, wenn man zum Beispiel eine hat, wo man jetzt keine Schritte einbaut und man merkt, hey, die isst ja eigentlich schon relativ wenig und die macht schon eine Stunde Cardio, sagen wir mal, und nimmt halt trotzdem nicht weiter ab. Dann gibt's zwei Optionen. Entweder sie hält sich nicht an den Plan, wirklich, oder es liegt halt wirklich daran, dass sie sich zu wenig bewegt über den Tag.
Ist richtig, ja. Beim Cardio haben wir dann nochmal uns beide auch ausgetauscht, ne, du und ich, du erinnerst dich. Da hatte ich mal die Frage an dich, wie du das HIIT ansetzt bei dir, ne? Und es ist ja auch eine gute Waffe, das High Intensive Interval Training benutze ich auch schon lange. Man kann es auch mal so schön sagen, wie es früher hieß, Sprints, ne? Ganz egal, ob du rennst oder mit dem Fahrrad, sind Sprints. Und ist eine sehr gute Geschichte, auch das als Option hier immer mit einkalkulieren. Aber gehen wir mal weiter in deinem Buch. Also Thema, wir haben noch so drei Bereiche, die ich ganz kurz ansprechen möchte. Das Buch ist so umfangreich und gut geschrieben, da müsst ihr euch das auch einzeln alles mal rauspicken. Ich habe auch manche Sachen mir jetzt gerne zweimal nachgelesen. Und deswegen, wir können das auch in so einer kurzen Besprechung auch immer nur kurz anreißen. Dafür soll man es ja auch lesen am Ende. Ne? Ich will noch auf Ernährung mit dir eingehen, dann auf den Bereich Unterstützung und Wettkampfauswahl. Ne? Und Thema Ernährung bringst du einen ganz prägnanten Satz ziemlich am Anfang. Ich sage ihn mal sinngemäß, wenn du nicht die nötige Disziplin aufbringst, wirst du keinen Erfolg haben.
Genau, also Disziplin ist natürlich Grundvoraussetzung, finde ich, jetzt unmittelbar egal, um irgendwas zu erreichen. Na, also es gibt ja einfach, ich sag immer wieder, es gibt so Athletinnen, die machen das, weil es irgendwie im Trend ist, das zu machen. Ne? Oder weil sie es halt cool auf Instagram posten wollen, aber die brennen nicht dafür. Und das sind dann halt meistens wirklich Athletinnen, die die Disziplin dafür nicht aufbringen können und die am Ende des Tages dann irgendwann scheitern. Na, das heißt, natürlich muss man das wirklich wollen. Und ich bin der Meinung, wenn du das wirklich willst, dann bringst du auch die Disziplin dafür auf. Also bei mir war es zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe meinen ersten Wettkampf 2017 gehabt und bin fast jedes Jahr dann gestartet bis jetzt 2024. Und bei mir war das nie ein Thema, dass ich irgendwie gestruggelt habe mit irgendwelchen Plänen, weil ich es einfach wollte.
Das ist auch so ein Ding. Es gibt ja in der Diät und der Tatsache darf man sich ja durchaus bewusst sein, Martin. Ne? Es gibt ja in der Diät harte Zeiten, die haben wir beide auch durch. Ne? Die gehören aber ganz einfach dazu. Und da muss man auch mal dazu sagen, das sollte man dann auch so nehmen, wie es kommt. Und wichtig ist, es ist auch trotzdem alles nicht so hart, wie es immer bei Social Media dargestellt wird. Es ist nicht jeder Tag kurz vorm Sterben. Und wenn ich das dann höre, oh, nach 2 Wochen meine Kraft, die lässt total nach, weil ich in der Diät bin. Hey, hallo, Leute, ihr habt eine Diät von 16 Wochen. Wie kann nach 2 Wochen die Kraft nachlassen, wenn ihr noch genügend Körperfett drauf habt? Das kann überhaupt nicht funktionieren.
Das ist ein Quatsch. Ja. Also ich bin sogar noch bis drei Wochen vorher habe ich sogar noch teilweise in manchen Übungen Fortschritte gemacht. Also das ist alles eine Mindset-Sache, finde ich. Die Leute, die reden sich ein, okay, jetzt habe ich nicht mehr so viel zu essen, jetzt muss ich schwächer werden. Und dann werden sie schwächer.
Ja, dann passiert das auch. Das ist alles eine Frage des Kopfes, ne? Also gewonnen und verloren, das wird zwischen den Ohren. Das muss man hier auch mal dazu sagen. Und eine Sache nicht zu vergessen. Es ist wichtig, dass man nach Möglichkeit die Kraft hält. Wenn es keine Steigerung mehr gibt, okay, ja, Kraft halten. Ich merke es bei mir als älterer Athlet, auch bei den älteren Athletinnen merken wir das, da gibt es dann nicht mehr so lange die Steigerung. Aber sie können sehr lange ihre Kraft halten und das ist das eigentliche Ziel. Ne? Und das ist auch so eine Geschichte. Nicht alles, was bei Instagram geschrieben wird, das tritt auch automatisch ein. Ja, bitte auch daran denken. Thema Ernährung ist eine ganz individuelle Sache. Da gehst du auch klar drauf ein. Das sagst du auch, dass das so ist. Gibt's trotzdem so für die Leute, die das auch noch lesen wollen, Martin, gibt's trotzdem so zwei Marker oder 3 Marker, wo du sagst, darauf muss man bei der Ernährung achten. Die du jetzt spontan hier raus hast.
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, schaut, dass das Essen möglichst unverarbeitet ist. Das ist eigentlich immer ein sehr guter Tipp. Schaut, dass ihr euer Protein aus verschiedenen Quellen zu euch nehmt. Und bei Frauen ist es halt so, ich würde zum Beispiel bei einer Frau nie zu niedrig mit dem Fett in der Ernährung gehen. Manchmal ist es unerlässlich, weil im Endeffekt geht es darum, dass die nachher auf der Bühne ihr Bestpaket bringt. Und nachher, ich hatte wirklich schon ein paar Fälle, da ging es nicht anders. Da mussten die halt mal einen sauren Apfel beißen und das Fett war halt mal niedriger. Aber da würde ich trotzdem immer empfehlen, eine gewisse Menge an Fetten im Plan zu haben. Jetzt natürlich auf Bikini
bezogen. Sehe ich genauso, Martin. Also ich gehe selten unter 40 Gramm, ja. Eher am Anfang 50 und lass das dann auch noch Möglichkeit so lange wie es geht hoch, aber oft ist es dann eben so, dass man im Sinne auch von genügend Nahrungsvolumen, ja, was ja auch die Sättigung sehr, sehr stark beeinflusst, dann auch sagen muss, lieber ein paar Carbs mehr und etwas Fett weniger. Ja, und das ist auch eine Frage, wie läuft's denn bei der Athletin auch letztendlich hormonell ab? Da gibt es ja auch Unterschiede. Und was sehr, sehr wichtig ist, du gehst auch hier darauf ein, finde ich sehr gut. Du hast gute Beispiele genannt, wie Knoblauchpulver, BCAA, Senf und so weiter. Schaut nach den versteckten Sachen, die man sonst nicht so registriert und auch nicht mit trackt. Da kommen schnell mal 100 Kalorien mehr zusammen. Ja, hast du hier auch nochmal schön aufgelistet. Das finde ich, das ist ein guter Balken, ja, an dem man sich orientieren kann. Und ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das kalkuliert und ja, wie hast du es formuliert, Standards setzt, ne? Die man nimmt, wenn man die von vornherein mit drin hat. Fand
Genau, eine
ich
Konstante
super.
quasi dann, die man hat jeden Tag, die man
Ja,
immer hat.
genau. Ja, das Thema Enhanced Unterstützung. Wir werden jetzt hier keine Detailbeschreibung machen. Das machst du hier sehr gut im Buch. Es gehört, wir beide sind uns einig, dass wir in der Bikini-Klasse das nicht zwingend brauchen.
Nein, nein, nein. Also ich bin sogar der Meinung, du kannst zum Olympia kommen. Natural als Bikini-Athletin,
Okay.
definitiv. Das Maß an Muskulatur, was gefordert ist, das kann man definitiv natural erreichen. In der Bikini-Klasse ist vor allem natürlich am Ende die Genetik wichtig, gerade was die Lidie angeht und halt die Präsentation. Aber das Maß an Muskulatur ist auf jeden Fall natural erreichbar. Natürlich muss man aber trotzdem dazu sagen, das weiß man halt einfach, dass halt auch unterstützt wird in der Klasse. Jetzt gerade auf höherem Level, hoffe ich jedenfalls. Einfach, weil es da wirklich um Nuancen geht. Und da versucht man dann halt wirklich alles zu optimieren, so gut es bloß geht. Ja.
Ja, also leider wird auch volle Lotte auf niedrigerem Level. Das, ja, und so früh, und das ist eben auch gegebenenfalls der Mangel auch oft an realistischer Einschätzung, wie kann ich, wie weit kommen, auch ganz großer Faktor, was ich gemerkt habe, das ist die Geduld, ja. Also wenn ich jetzt nicht sofort nach den ersten 4 Wettkämpfen in der Weltelite bin, da mangelt das oft den Bikini-Athletinnen auch an Geduld. Und da muss man einfach mal sagen, jeder hat nicht die gleichen Voraussetzungen. Dafür muss man eben auch länger arbeiten. Und das beste Beispiel ist eine Christina Brunauer, ne? Die hat 10, 15 Wettkämpfe gebraucht, bevor sie mal eine Top-3-Platzierung hatte, bevor sie dann mal einen regionalen Wettkampf gewonnen hat. Ja, und das ist für viele ein langer Weg. Bitte, liebe angehende Bikini-Athletin, unterschätzt auch einen Faktor nicht. Die Jury guckt euch öfter an, die will euch auch öfter gesehen haben. Es gibt sicherlich die eine oder andere, die mal einschlägt, so Bäm, ja, aber das, weiß ich nicht, das ist eine von 1000. Ja, und schaut mal in euren Klassen euch um, wie viele Bikini-Athletinnen es gibt. Allein die Anzahl, ich rede nicht darüber, wie stark sie sind und was sie für eine Form haben. Also das ist auch der Faktor Geduld, bevor der Einsatz von anderen Substanzen dort überhaupt
Überhaupt in Frage kommt.
ja. Du sagst eben auch, was das angeht, da wartet man so lange wie möglich und macht das Ganze mit Sinn und Verstand. Ne? Ja.
Ich habe momentan keine Bikini-Athletin, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Also bei mir sind alle natural.
Weiß ich bei dir. Also ich ja sowieso nicht, aber das weiß ich ja bei dir. Und da ist auch gut, wenn man das so durchzieht. Und ich sag dann auch immer, wenn der Punkt dann kommt, da bin ich raus. Ich, weil ich mich nicht auskenne, du kennst dich aus in dem Bereich, aber ich möchte das auch gar nicht. Also schon gar nicht bei Frauen. Da bin ich raus, was das angeht. Und trainier, zieh durch, ist konstant und wenn es im ersten Jahr nicht klappt, klappt es im dritten, vierten, fünften. Ich habe genug Athletinnen erlebt und das ist in allen Klassen übergreifend natural, die es dann geschafft haben. Ja. Und das ist oft gar nicht so lange, wie man denkt. Ne? Und das eigene Beispiel ist ja genau dasselbe. Die Coaches, die brauchen auch, oder die männlichen Athleten brauchen auch lange. Das ist genau dasselbe. Ja. Genau, Martin. Wettkampfverbandsauswahl, auch noch ein wichtiger Punkt, auf den du eingehst. Da hast du einiges gesagt, ne?
Ja.
Da hast du eben auch gesagt, dass es speziell wirklich auch auf den Coach hier ankommt, was der sagt, welcher Look wohin passt. Kannst du das an einem Beispiel mal erklären, an einem Beispiel von ein, zwei Verbänden, wie unterschiedlich das ist?
Ja, tatsächlich. Also ich habe da gerade ein ganz gutes Beispiel. Ich habe jetzt eine Athletin übernommen, die ist zum ersten Mal jetzt beim DBFV gestartet. Und da ist es natürlich so, da ist die Taille würde ich sagen, von den Verbänden her ist gerade so GNBF, DBV ist die Taille am größten von Bedeutung, weil du die da nicht kaschieren kannst. Ne? Weil da hast du deine Frontpose und deine Backpose und da sieht man dann halt einfach deine Körperform. Und bei ihr war es halt so, die hat halt wirklich von Natur aus einfach eine sehr breite Taille und hat dementsprechend auch nicht, obwohl sie sehr gut in Form war, nicht so gut abgeschnitten. Also die Platzierungen waren okay, aber andere mit einer schmäleren Taille waren einfach vor ihr. Und die habe ich jetzt übernommen und die stelle ich jetzt im Frühjahr zum NPC. Und da passt sie zum Beispiel viel besser rein, weil einfach das Posing anders ist und du dort quasi deine Taille kaschieren kannst. Da hast du da quasi bloß die Front- und Backpose und in dieser Frontpose stehst du so ein bisschen seitlich und kannst so ein bisschen deine Taille kaschieren. Und in der Backpose zum Beispiel sind die Haare über dem Rücken. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel nicht mit so einer extremen schmalen Taille gesegnet bist, dann würde ich da halt immer schauen, okay, man schaut das Posing an, vergleicht mal das Posing von den Verbänden und dann sagt man, okay, vielleicht passt du zu dem Verband besser als zu dem Verband. Also das ist natürlich ein Riesenaspekt, den ich da immer mit berücksichtigen würde.
Also da wir ja auch mittlerweile mit unseren Athletinnen bei mehreren Verbänden antreten, ja, schaut man da, wo es tatsächlich am besten passt. Es gibt so ein paar Überschneidungen, ne? Es gibt so ein paar Überschneidungen, was ich jetzt aus meiner Beobachtung sagen kann. Ich bitte dich, Martin, bei mir sofort reinzugrätschen, wenn ich da etwas erzähle, was du anders siehst. Ich habe festgestellt, DBFV, GNBF passt ganz gut. Ja, also das haut ganz gut hin. GNBF, NPC, nein. Nein, weil die einfach in der NPC viel mehr Muskulatur haben. Und da
extrem, da ist ein anderes Maß an Condition quasi gefördert, finde ich.
Ja.
Also in der NPC sind die teilweise, da siehst du, also in der NPC ist es sogar so, du hast eigentlich als Frau keine Chance, wenn du nicht diese Tie-Ins hast, also diesen Übergang von Gluteus zu Beinbeuger, wenn man den nicht sehen kann. Beim DBRV oder bei der GNBF ist es nicht so wichtig.
Da zählt der schlanke Gesamteindruck, das steht zwar nicht in den Regeln, da steht drin, dass sie nicht muskulös sein sollen, aber leicht muskulös und vor allen Dingen hart. NPC vereinigt eigentlich alles dreis, ja. Linie, Härte und Muskulosität schon bereits in der Bikini-Klasse. Das ist wichtig. Wir haben das im vergangenen Jahr erlebt mit einer Athletin, die sich zwar wirklich gut platziert hat bei der GNBF, aber dort in Anführungszeichen nur zweimal Dritte geworden ist. Du weißt, haben wir zusammen gesehen, die Athletin aus unserem Team, ne? Da waren wir im Frühjahr bei Newcomer, wo diese Doppelveranstaltung war und Deutsche, ja, da wo auch Sarah wieder am Start gewesen ist, ja, meine Lieblingsathletin von dir, Grüße gehen raus an Sarah an der Stelle und da hat man es auch gesehen, die ist dann 6 Wochen später bei der NPC auch Dritte geworden, aber das ist eben halt, das kommt nicht oft vor, aber die war zu viel schon. Insgesamt, um bei GNBF dann zu gewinnen. Das ist immer eine sichere Finalplatzierung, weil wenn jemand so in Form ist, kann man ihn nicht einfach übersehen, ja. Aber da ist wieder die große Sache und da jetzt auch nochmal an alle angehenden Bikini-Athletinnen und auch welche, die es schon sind. Wir haben eine Reihe von 10 Bikini-Athletinnen. 6 sehen schlank aus, 2 sind top konditioniert und 2 sind nicht in Form. Wer gewinnt? Sicherlich nicht die 2, die top konditioniert sind. Da wird man immer die rauspicken, die eine Masse bilden. Ja. Ja. Und das muss man auch mal sehen. Was wir dieses Jahr mal erneut probieren werden bei uns, ganz interessant, das ist diese Geschichte aus Großbritannien, Martin. PCA wollen wir mal probieren. Ja. Und da haben wir ja so ein Zwischending, ne, zwischen GNBF und NPC und aber auch gut konditionierte Leute und ich bin mal gespannt, wie es dort wird. Da bin ich mal gespannt. Die sind ja auch total, die Veranstalter sind totale Freaks, ne? Und ja, aber da kann man auch mal drüber sprechen. Übrigens, dort gibt's die Schwerter zu gewinnen. Vielleicht fahren wir da als Männer mal hin, ne? Wenn du noch kein Schwert hast. Ja, genau. Ja, also das auch nochmal zu diesem Thema Wettkampfauswahl zusammenfassend. Coach sucht es aus mit euch, ja. Ein guter Coach sagt aber, du passt da hin und du passt da nicht hin. Ja, was ist nun, Martin, wenn wir eine Athletin haben, so wie wir beide das nun wirklich auch schon mehrfach hatten, du sagst, du passt nicht in dem Verband, sondern solltest woanders und die will trotzdem unbedingt in dem Verband antreten.
Im Endeffekt ist ja der Athlet für sich selber verantwortlich, beziehungsweise ich lasse meine Athleten schon auch, also meine Athleten entscheiden. Ich kann denen als Coach natürlich nur den Rat geben, was ich machen würde. Oft, oft hören die da drauf und machen das dann, aber viele wollen halt auch einfach zu diesem Wettkampf und sowas, ne? Und dann holt man halt einfach das Bestmögliche raus.
Und ich sehe es dann, ich sehe es dann auch so, aber muss es eben halt auch dazu sagen, wie es dann aussehen wird am Ende und dass man woanders besser aufkommt. Ich hatte es in der letzten Saison auch mit so einer Geschichte und ich habe das auch alles vorausgesagt. Wenn man jemanden zum Beispiel bei DBV hinstellt, dann muss man dich sehr hart bringen und das wird bei einigen, die noch nicht so lange trainieren, logischerweise dann eben noch dazu auch dünn aussehen. Aber das hinterher, wie gesagt, will es oft dann keiner näher gehört haben. Ne? Das ist es.
Die Sarah zum Beispiel, die du vorhin genannt hast, die ist zum Beispiel auch parallel beim NAC gestartet. Und da habe ich ja auch von abgeraten, weil die haben quasi diese Figurposen als Bikini. Ne? Also das sieht so ein bisschen aus wie Figurposen bei denen. Und das hat ihr zum Beispiel gar nicht gestanden, so vom Posing her, vom Look. Da habe ich ja auch gesagt, ich würde es nicht machen und dementsprechend die Platzierungen waren da auch nie optimal. Ich glaube, das Beste war, dass sie halt mal ins Finale gekommen ist. Aber dann habe ich habe dauernd gesagt, probier doch mal den DBFV aus. Und das wollte sie nie machen, weil sie davor nur GNBF gemacht hat. Und dann hat sie mal die Bavü gemacht und hat fast gewonnen. Also ist direkt Zweite geworden.
Oh, ich sah gut aus. Ich
Ja,
sah
und hat
gut
sich dann
aus.
direkt für die Deutsche qualifiziert. Also, und jetzt macht sie dieses Jahr zum Beispiel wieder auch die Bavü, auch wieder die GmbH oder die EMBA wollte sie machen, genau, also der internationale Verband von der GmbF.
Ja, Holland will sie machen, hat sie mir geschrieben.
Zum
Ja,
Beispiel das Erste, was wir machen.
genau. Na. Also wird Zeit, dass Sarah in den Podcast kommt. Ich hatte sie ja schon eingeladen, aber bei ihr ist es immer Faktor Zeit. Die war von unserer letzten Episode sehr begeistert und hatte mir auch geschrieben, weil ich da ja auch erwähnt hatte, ist halt eine Athletin, die sehr im Gedächtnis geblieben ist, auch wegen ihrer Art. Und ja, da wünsche ich ihr viel Erfolg und vielleicht knackt sie das ja im DBV. Die bleibt dran, ja? Die bleibt echt dran, ne? Und
Ja, und
das,
ich meine, sie ist auch Mutter und alles, muss man ja auch sagen. Das ist
ja. Und zahlt sich halt aus, ne? Diese Geduld, die zahlt sich aus, ne? Ja. Martin, zum Abschluss von unserem kleinen Book-Teaser. Was kostet das Buch und in welchen Formen ist es wo erhältlich?
genau, also ich habe den Preis auf 69,90 angesetzt. Na, im Endeffekt, für viele mag das jetzt viel klingen, aber man muss sich vorstellen, dass man dadurch halt wirklich extrem viel Zeit spart. Na, also der Inhalt ist wirklich sehr wertvoll. Und ja, ich meine, für einen Coach zahlst du monatlich irgendwo 200 bis 300 €. Und da hast du halt dann gebündelt wirklich sehr, sehr viel Wissen drin. Und deshalb finde ich das eigentlich gerechtfertigt. Ich meine, es sind ungefähr vielleicht 2 Monatsbeiträge in einem Fitnessstudio. Und dafür hast du das Buch dein Leben lang. Genau. Und natürlich muss man da auch sagen, es gibt ja auch natürlich andere E-Books. Ich habe natürlich auch immer so verglichen, was verlangen denn andere für ihre E-Books? Und da wird teilweise dann über 100 € verlangt für sowas in dieser Art, wenn es um Prep-Book geht. Und deshalb, also der Preis ist 69,90, ist eine Investition, aber lohnt sich. Zum einen als E-Book erhältlich auf meiner Homepage t-hahn.com. Genau, wäre für jeden, der das vielleicht auf dem Handy lesen will oder auf dem Laptop. Ne? Es wird es jetzt aber auch als gebundene Ausgabe auf Amazon geben, ne, unter dem Namen Bikini Prep Book. Das andere heißt Bikini Prep E-Book. Und da kann man sich das dann quasi als gebundene Ausgabe bestellen. Ist ein bisschen klein, ne? Also ist mehr so, wie du sagst, so ein Handbuch. Das hat so ein Handbuchformat. Aber genau, also ich habe mir quasi schon mal so eine Probe bestellt. Also ich habe das hier daheim. Und das wird es dann quasi auch geben.
Also das findet ihr auch ab sofort in der Episodenbeschreibung zu dieser Episode mit Martin Hahn. Da könnt ihr unten in die Keynote reingehen, da wo unsere Kooperationspartner sind. Da findet ihr jetzt auch das E-Book und könnt es euch direkt bestellen. Da Martin schickt mir den Link dazu zu. Und da werdet ihr auch fündig. Ich möchte mal noch was zum Preis hier sagen. Es ist nur eine persönliche Auffassung. Ja, wenn ihr euch das Buch anschafft, ihr kauft Wissen.
Ja.
Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ne? Mit diesem Satz. Und das ist entscheidend. Martin, ich sag herzlichen Dank. War mir wie immer ein Vergnügen, mit dir zu plaudern. Wir haben gesagt, wir wollten es eigentlich kürzer machen, hier den Teaser fürs Buch. Aber wenn wir reden, da geht's halt los, gell? Und das ist auch wichtig. Ich finde das sehr gelungen. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über dieses tolle Produkt, über dieses tolle Werk zu sprechen. Und ich wünsche dir damit viel Erfolg, Martin.
Danke nochmal für die Einladung. Also hat mich auf jeden Fall gefreut, mit dir das Gespräch zu führen.
Ja, vielen Dank, Martin. Und ihr findet, wie gesagt, in der Keynote den Zugang zu dem E-Book ganz, ganz exklusiv. Und hört euch die Episode hier gerne zweimal an, weil da sind schon sehr, sehr gute Richtwerte auch drin. Wie werdet ihr eine oder auch eine erfolgreiche Bikini-Athletin? Und natürlich auch für die vielen Coaches, die können hier ihr Wissen erweitern und müssen das nicht aus den Boards sammeln und raussortieren. Wo ist denn da das Beste und das Wichtigste für mich drin? Ich sag allen Hörerinnen und Hörern vielen Dank. Bleibt gesund, euer Olaf.